Es ist Sonntag, der 19. Juli 2026. Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko neigt sich nach 39 Tagen und 104 Spielen dem Ende zu. Um 21 Uhr stehen sich Titelverteidiger Argentinien um Lionel Messi und Europameister Spanien im Finale in New York gegenüber. Die deutsche Mannschaft verabschiedet sich bereits vor einigen Wochen aus dem Turnier. Bundestrainer Julian Nagelsmann hebt die weiße Fahne und Fußball-Deutschland freut sich auf den Mann mit den schönsten Zähnen, Jürgen Klopp. Ob der Erfolgstrainer alleine reicht, um das Ruder herumzureißen? Man weiß es nicht. Wie im Kollektiv gerudert wird, wissen aber vor allem die Norweger. Die Skandinavier begeistern nicht nur mit neumodischen Fangesängen, sondern auch mit herausragenden Leistungen. Starstürmer Erling Haaland schießt die Wikinger bis ins Viertelfinale. Doch auch neben dem Platz geht es heiß her. US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Infantino treten einmal mehr als Duett ins Rampenlicht des Fußballs. Inwiefern das noch mit Fußball zu tun hat, welche Rolle die Hydration Breaks bei dieser WM gespielt haben und wer Weltmeister wird, das und vieles mehr besprechen wir gleich im Sportexpress.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for
Willkommen zurück im Sportexpress. Und unser erstes Thema, das ist leider ein etwas traurigeres am heutigen Morgen, denn es dreht sich um die deutsche Nationalmannschaft, die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wie schon im Intro angesprochen, musste sich unsere deutsche Nationalmannschaft früh aus dem Turnier verabschieden, was wahrscheinlich dann doch zur Überraschung wurde für viele deutsche Fans, denn die Erwartungen an die Nationalmannschaft waren vor Beginn der Weltmeisterschaft hoch. Nach dem Aufschwung der vergangenen Jahre, vor allem im Hinblick auf die Heim-EM, erhofften sich viele Fans, dass Deutschland wieder zu den Titelkandidaten zählen könnte. Und der Start ins Turnier, der machte durchaus Hoffnung, denn mit einem 7:1 gegen Curaçao begann das Turnier sehr gut. Allerdings muss man sagen, dass ein Auftakt gegen eine Nation wie Curaçao dann auch doch erwartbar verlief, denn Curaçao ist einer der kleinsten Nationen und auch das erste Mal bei einer Fußball-WM dabei gewesen. 7:1 dann natürlich trotzdem ein wunderschöner Start ins Turnier. Dabei erzielten deutsche Spieler wie Jamal Musiala, Dennis Undaf, der später noch zum WM-Helden wurde bei dieser kurzen deutschen WM, Felix Nmetscher, Kai Havertz oder auch Nico Schotterbeck die Tore für die deutsche Nationalmannschaft. Im zweiten Gruppenspiel wartete mit der Elfenbeinküste ein deutlich stärkerer Gegner. Deutschland gewann mit 2:1 in letzter Minute durch wen? Natürlich durch Dennis Undaf und zeigte dabei vor allem Moral und Stabilität. Das fällt natürlich immer leicht, das dann zu sagen, wenn man 2:1 gewinnt, das erste Spiel der WM 7:1 gewinnt, dann spricht man ganz schnell von Mentalität und die wurde der deutschen Mannschaft, vor allem in der Boulevardpresse, natürlich zugesprochen, was erstmal kein schlechtes Omen darstellt, denn mit der Presse im Rücken spielt es sich immer einfacher. Allerdings folgte darauf das letzte Gruppenspiel, in dem der Bundestrainer Julian Nagelsmann dann auch in die Kritik geriet, denn im letzten Gruppenspiel folgte ein kleiner Dämpfer gegen Ecuador. Ecuador setzte sich mit einem 2:1 durch und sportlich schmerzhaft. Tabellarisch jedoch ohne jegliche größere Folgen, denn Deutschland schloss die Gruppe E dennoch als Gruppensieger ab und zog in die K.O.-Runde ein. Und da es bei dieser WM eine Neuheit gab, denn die WM war die größte WM, die wir jemals gesehen haben bisher, es wurde nämlich mannschaftstechnisch aufgestockt, führte der Weg nicht sofort ins Achtelfinale, sondern ins Sechzehntelfinale und dort wartete ja kein Fußballgigant, sondern Paraguay. Und Paraguay war dann leider auch schon die Endstation fürs deutsche Team, denn man musste sich im Elfmeterschießen gegen Paraguay mit 4:3 geschlagen geben. Das natürlich zur Überraschung nicht nur vieler deutschen Fans, sondern auf der ganzen Welt. Man könnte jetzt sagen, dass da ein WM-Märchen geschrieben wurde für Paraguay, denn der paraguayanische Präsident erklärte noch am selben Abend diesen Tag zu einem Nationalfeiertag. Also herzlichen Glückwunsch an die Kinder Paraguays, die dann am nächsten Tag nicht in die Schule gehen mussten. Aber die Deutschen durften weinend nach Hause gehen. Auch ich verfolgte das Spiel in Erfurt auf dem Petersberg beim Public Viewing. Musste einen meiner schönsten und traurigsten WM-Momente gleichzeitig hinnehmen, denn im Elfmeterschießen parierte Manuel Neuer gleich 2 Elfmeter und hielt die deutsche Mannschaft so am Leben. Und da kann ich Ihnen versichern, liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein sehr toller, euphorischer Moment, in dem ich dachte, dass wir unsere WM-Reise noch weiter fortsetzen dürfen und dann auf die Franzosen treffen im Achtelfinale, wo dann wahrscheinlich spätestens Endstation gewesen wäre. Allerdings trat dann Jonathan Tah, der Innenverteidiger des FC Bayern München, an den Ball und an den Elfmeterpunkt und schoss den Ball in Footballspieler-Manier über die Latte und fast aus dem Stadion heraus und sorgte somit dafür, dass Paraguay dann im dritten Matchballanlauf versenkte und auch somit jegliche deutsche WM-Hoffnung versenkte. Und damit auch dann den Job des Bundestrainers Julian Nagelsmann, der wenige Tage später zurücktrat, die weiße Fahne schwenkte. Nun steht Deutschland aktuell ohne einen Bundestrainer da, doch die Rufe nach Jürgen Klopp werden immer lauter und auch der ist aktuell bei Magenta TV als Experte bei dieser WM mit dabei, teilt seine fußballerische Expertise und hat auch schon verraten, dass er sich vorstellen könnte, die deutsche Nationalmannschaft zu übernehmen. Da gibt es dann aber einige Probleme und da kommen wir dann auch fast schon wieder zu einem Thema, was die Fußball-WM noch mehr beschäftigt, dazu später mehr, denn es geht dabei wieder um Geld und Marken und ganz viel, was mit dem Fußball eigentlich nichts zu tun hat, denn Jürgen Klopp, das kann ich Ihnen verraten, ist bei Adidas unter Vertrag, wie ja auch die deutsche Fußballnationalmannschaft seit jeher. Allerdings hat sich das geändert, denn die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ein Angebot bekommen vom Großkonzern Nike, das man wohl nicht ablehnen konnte. Schade, denn ein Stück Fußballgeschichte hängt mit Adidasler und der gleichnamigen Marke zusammen. Und dadurch kommt es zum Konflikt, denn natürlich trägt der Bundestrainer dann auch die Ausstattungsklamotten vom jeweiligen Sponsor. Das wäre dann in dem Fall ab kommendem Sommer Nike, Jürgen Klopp bei Adidas. Also da gibt es wohl Konflikte und Jürgen Klopp macht das natürlich auch nicht ganz ehrenamtlich, sondern der möchte dann auch schon nochmal seine Brötchen verdienen. Aber wir schauen, wie sich das entwickelt. Ich denke, er ist gewillt, den Job zu übernehmen und wird uns hoffentlich dann zu Erfolg führen. Doch ich denke, dass allein Jürgen Klopp keine Wende bringen kann für die deutsche Nationalmannschaft, auch wenn wir uns das von Herzen wünschen würden. Das nächste große Turnier ist in 2 Jahren. Das ist die Fußball-Europameisterschaft in Großbritannien, also ein Event, auf das Fußballfans hinfiebern dürfen, das Land des Fußballs. Und dann schauen wir mal, wie unsere deutsche Nationalmannschaft dort abschneidet. Denn mit neuem Trainer allein wird es nicht viel besser als bei dieser Fußball-WM. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass bei der Europameisterschaft in Großbritannien Gegner warten werden, die fußballerisch nochmal eine Ecke größer sind als Paraguay, Ecuador und Co. Deswegen gilt es sich jetzt im Turnierformat, wie beispielsweise in der Nations League, die im September ansteht, gut darauf vorzubereiten und hoffentlich ein gutes Klima zu schaffen und einige Talente zu entdecken, die noch fehlen. Denn was bei dieser WM aufgefallen ist, ist vor allem, dass Deutschland ein Neuner fehlt. Der Neuner, für die von Ihnen da draußen, die es vielleicht mit Fußball nicht ganz so viel am Hut haben, der Neuner ist der Stürmer, der Mittelstürmer schlechthin. Das wäre im Vergleich bei den Engländern Harry Kane oder der dicke Ronaldo, wie ihn viele nennen, der Brasilianer. Auch Cristiano Ronaldo könnte man noch als Neuner durchgehen lassen. Kylian Mbappé bei Frankreich, Erling Haaland bei Norwegen natürlich. Und dieser Stürmertyp, der fehlt der deutschen Nationalmannschaft. Ein kleiner Held, den hatte ich schon angesprochen. Einer, der zumindest eine Hoffnung war auf das deutsche Weiterkommen und auf ein deutsches WM-Wunder. Das war Dennis Undaff mit einer wahnsinnig interessanten Geschichte. Denn Dennis Undaff, liebe Hörerinnen und Hörer, hat vor circa 5 Jahren noch sehr unterklassig Fußball gespielt. Was heißt unterklassig? Er hat Regionalliga gespielt, ist dann über den SV Meppen in die 3. Liga, von Meppen nach Belgien zu Union Saint-Gilloise in die 1. belgische Liga und von dort dann nach England zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Und jetzt kickt Dennis Undaff für den VfB Stuttgart, hat mit denen den DFB-Pokal gewonnen und ist so ein wenig die Unterhaltungspersonalie in Deutschland geworden, vor allem auch jetzt zur WM, und konnte dann auch mit Leistungen gegen eben die Elfenbeinküste und Curaçao überzeugen, denn Dennis Undaff kam im Schnitt alle 10 Minuten auf eine Torbeteiligung bei dieser Fußball-WM und das ist nicht schlecht, das muss man sagen. Allerdings wurde ihm das Vertrauen dann geschenkt im 16. Finale, Entschuldigung, gegen Paraguay, sein erster Startelf-Einsatz. Und da wissen wir leider jetzt im Nachhinein alle, da kam nicht so viel bei rum. Aber welche Rolle Dennis Undaff tragen wird unter Jürgen Klopp, das werden wir sehen. Das stellt sich demnächst heraus, wenn es dann in Richtung Nations League geht im September. Und dann werden wir schlauer sein. Jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, interessiert mich aber Ihre Meinung. Und die interessiert mich im Allgemeinen zu allen Themen rund um die FIFA-Fußball-WM dieses Jahr. Also rufen Sie doch gerne an und dann schauen wir, ob wir ein Plätzchen für Sie finden. Teilen Sie gerne Ihre Meinung, stellen Sie Fragen. Wir kommen ins Gespräch. Jetzt aber erstmal Miami von Will Smith. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami.
the rainstorms ain't nothing to mess with. But I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies half dressed, fully equipped, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer rain game melting pot. Hottest club in the city and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cashing your dough and flow to this fashion show, pound for pound anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this, and if you ask how I know, I got to plead the fifth.
Miami, where the heat is on. On the beach till the break of dawn.
Welcome to Miami.
Bienvenido a Miami.
Bouncing in the club with the heat is on. All night on the beach till the break of dawn.
I'm going to Miami. Don't get me wrong, Chi-Town got it going on. And New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy. But on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with sentiment tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys. Ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. 100,000 dollar cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home.
Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn.
Welcome to Miami.
Bienvenido a Miami.
Bouncing in the club where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn.
I'm going to Miami.
Welcome to Miami.
Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn.
Welcome to Miami.
Bienvenido a Miami.
Bouncing in the club with the heat is on. All night on the beach till the break of dawn.
I'm going to Miami.
Herzlich willkommen zurück zu unserer Sportsendung. Während sich die deutsche Nationalmannschaft früh in Richtung Heimat begab, gab es bei dieser Weltmeisterschaft einige Mannschaften, mit denen vor dem Turnier wohl kaum jemand gerechnet hätte. Eine davon: Norwegen. Seit Jahren verfügt das Land über herausragende Einzelspieler. Schauen wir auf Erling Haaland, auf Martin Ødegaard und Co. Doch auf der großen Bühne wollte der ganz große Erfolg bislang nie gelingen. Das sollte sich bei dieser WM auf eindrucksvolle Weise ändern. Denn wer vor dem Turnier nach einem möglichen Geheimfavoriten gefragt wurde, nannte ziemlich wahrscheinlich nicht die Norweger, sondern eher die Niederlande, Portugal um Cristiano Ronaldo oder Kroatien. Norwegen tauchte auf den wenigsten Zetteln auf, allerdings bei den Experten dann doch immer mal. Und woran könnte das gelegen haben? Ganz klar, natürlich, weil die norwegische Mannschaft gespickt ist mit dem ein oder anderen Superstar. Schauen wir da auf Erling Haaland, auf Martin Ødegaard, Nusa, Sørloth und Co. Aber bereits das erste Gruppenspiel machte deutlich, dass Norwegen nicht nur zum Mitspielen gekommen war und nicht nur um Akzente zu setzen durch ihre Starspieler, sondern im Kollektiv. Gegen den Irak gelang ein überzeugender 4-1-Erfolg. Und wer, wenn nicht sonst, Erling Haaland erzielte gleich zwei Treffer. Antonio Nusa und Leo Østgaard steuerten die weiteren Tore bei und sorgten also für einen sehr entspannten Eintritt ins Turnier. In einer Gruppe, die im Nachhinein und auch im Vorhinein, um ehrlich zu sein, als Todesgruppe hätte bezeichnet werden können. Denn neben dem kleinen Gegner, Irak, waren auch Frankreich und der Senegal als Gegner anzutreffen. Und die Franzosen, das wissen wir, 2022 im WM-Finale gescheitert, 2018 Weltmeister. Der Senegal, da streiten sich die Geister, könnte als Afrika-Cup-Sieger bezeichnet werden. Am grünen Tisch dann den Afrika-Cup im Nachhinein verloren, nach Spektakel gegen Marokko vor einem Jahr. Also zwei Mannschaften, die nicht nur mitspielen, sondern wirklich auch als Titelkandidaten gehandelt wurden. Und im zweiten Spiel wartete dann eben der Senegal, eine Mannschaft mit enormer Athletik und viel Tempo. Denkt man an Kapitän Sadio Mané, Ismaila Sarr und Co. Doch auch hier setzte sich Norwegen mit 3-2 durch und wieder war Erling Haaland mit zwei Treffern der entscheidende Mann. Dazu traf dann noch Telo Asgard. Erst im letzten Gruppenspiel, und um da die Situation vorweg zu klären, war ein Weiterkommen für Norwegen schon gesichert, ging es gegen ein starkes Frankreich. Doch der Trainer der Norweger wechselte gleich auf allen Positionen einmal durch. Erling Haaland kam nicht zum Einsatz. Somit kann das Gruppenspiel natürlich, das letzte Gruppenspiel gegen die Franzosen, nicht ganz so gewertet werden wie die zwei vorangegangenen. Denn Frankreich zeigte seine ganze Klasse und gewann mit 4:1. Das einzige norwegische Tor, aber natürlich durch Erling Haaland, der wenige Minuten vor Schluss eingewechselt wurde. Also nach der Gruppenphase kann man ein Fazit ziehen aus 3 Spielen, 2 Siege. Erling Haaland mit 5 Toren in 3 Spielen. Eine Wahnsinnsmaschine. Und trotz dieser Niederlage zog Norwegen eben als Gruppenzweiter souverän in die K.O.-Phase ein. Und dort begann dann das eigentliche WM-Märchen, denn im 16. Finale wartete deutscher Gruppengegner in der Elfenbeinküste. Und ein körperlich enorm starker Gegner, muss man dazu sagen. Doch Norwegen bewies Nervenstärke und gewann mit 2:1. Und wer traf? Natürlich Erling Haaland. Alexander Sørloth von Atletico Madrid erzielte das 2. Tor. Und noch größer wurde die Überraschung im Achtelfinale, denn im Achtelfinale wartete der Weltmeistergegner schlechthin in Brasilien, dem Rekordweltmeister. Da denkt man natürlich nicht nur an einen Mitfavoriten, sondern eben auch an Spieler aus der Historie, ob das Pelé ist, der von mir eben angesprochene dicke Ronaldo, Ronaldinho. Also wirklich Spieler, die man als Zauberer, als Magier bezeichnen würde. Doch Norwegen ließ sich davon nicht beeindrucken, denn mit einer sehr disziplinierten Defensivleistung und einem überragenden Erling Haaland natürlich gewann das Team sensationell mit 2:1. Und jetzt für Sie eine rhetorische Frage: Wer erzielte beide norwegische Tore? Richtig, natürlich Erling Haaland. Und damit erzielte Erling Haaland im 4. WM-Spiel sein 7. Tor. Also was für eine Quote. Wahnsinn. Hut ab vor Erling Haaland, der Stürmer von Manchester City. Also mit einer überragenden WM. Und blicken wir einmal kurz zurück, bevor es dann ums Viertelfinale gegen die Engländer geht. Blicken wir einmal zurück, wann Norwegen das letzte Mal eine WM spielte. Und da sehen wir, das war eine ganze Weile her, denn da spielte auch ein gewisser Haaland im norwegischen Team. Allerdings Alfie Inge Haaland, der Vater von Erling Haaland, der sich damals auch zur WM in den USA leider früh aus dem Turnier verabschieden musste, allerdings nun ein paar Spiele mehr verfolgen durfte, er auch immer wieder eingeblendet worden im norwegischen Fernsehen, hat sich auch das ein oder andere Kaltgetränk gegönnt beim Spiel seines Sohnes und durfte dann den Erfolg bejubeln und nach dem Spiel das von mir angesprochene Rudern begeisternd mitfeiern, denn die Norweger entwickelten bereits vor der WM eine Art Fangesang, ganz im Sinne ihrer Wikinger-Vergangenheit, ruderten die Fans also auf der Tribüne während des Spiels gemeinsam in Richtung Sieg. Und so wurde dann auch nach dem Ausscheiden der Norweger im Viertelfinale gegen die Engländer beim Besuch im Königshaus noch einmal gemeinsam gerudert. Das ist also eine schöne Geste. Im Viertelfinale wartete also England rund um deutschen Trainer Thomas Tuchel, die natürlich den Anspruch verfolgen, Weltmeister zu werden. Und vom Namen her und vom Aufgebot einer der größten Namen im Turnier waren. Es entwickelte sich also ein packendes Duell. Und Norwegen geriet sogar in Führung. Allerdings glich Jude Bellingham von Real Madrid kurz vor der Pause aus. Und erst in der Verlängerung entschied England die Partie für sich mit einem weiteren Treffer von Jude Bellingham. Und da muss man allerdings sagen, eine der kontroversen Szenen dieser Fußball-WM, denn ich weiß nicht, wie sehr Sie die Fußball-Weltmeisterschaft und die Berichterstattung um die Fußball-Weltmeisterschaft verfolgt haben. Allerdings gibt es, um die besten Bilder für Sie zu Hause zusammenzustellen, immer eine Kamera, die von den Stadiondächern gespannt wird und das Spielfeld dann in wippender Manier verfolgt. Diese Kamera geriet beim Abstoß des norwegischen Torhüters allerdings in den Weg. Der Ball prallte also von dieser Kamera ab und die Flugbahn des Balles veränderte sich rapide. Und durch diese Aktion kam es zum englischen Angriff, der zum 2:1 führte und natürlich auch im Nachhinein zu massiven Diskussionen. Allerdings muss man da sagen, Hut ab vor den Norwegern, die sich wirklich fair geschlagen gegeben haben und auch im Nachhinein keinen Anruf beim Präsidenten der FIFA getätigt haben. Da ein kleiner Ausblick auf eines unserer nächsten Themen rund um Donald Trump und Gianni Infantino. Allerdings war das Aus natürlich trotzdem bitter, doch Norwegen verließ das Turnier natürlich erhobenen Hauptes, denn die Mannschaft hatte gezeigt, dass Leidenschaft, Teamgeist und ein klarer Plan, Fußball zu spielen, dann manchmal wichtiger sein können und entscheidender als die großen Namen. Denn, das sehen wir ja, alleine an Deutschland, das hat nicht so lange durchgehalten. Aber gut, Erling Haaland, über den müssen wir natürlich nochmal besonders sprechen, denn der war einmal mehr der Unterschiedsspieler und verhalf seiner Mannschaft auch natürlich zu diesem Erfolg. Denn ohne Erling Haaland, da müssen wir uns auch nichts vormachen, wäre diese norwegische Mannschaft mit Sicherheit nicht so weit gekommen. Er arbeitete sehr, sehr viel gegen den Ball, das muss man ihm auch zugute halten, band Mitspieler ein und übernahm Verantwortung, also genau das, was man sich von einem sogenannten Führungsspieler erhoffen würde. Aber weg von Erling Haaland und Norwegen, es gab noch eine viel größere Überraschung. Und dabei spreche ich nicht von der Curaçao oder vom Ausscheiden der deutschen Mannschaft, sondern von Kap Verde. Kap Verde, ein sehr, sehr kleines Land, das auch die erste WM-Teilnahme feiern durfte. Und kaum jemand hatte Kap Verde überhaupt auf der Rechnung. Also ich denke, fragt man 10 Fußballfans, wussten 9 nicht, dass Kap Verde überhaupt teilgenommen hat vor dieser Fußball-WM. Jetzt im Nachhinein könnte man sie als neues Gesicht im Fußballkosmos bezeichnen. Denn diese Mannschaft entwickelte sich zum Albtraum vieler Favoriten. Bereits in der Gruppenphase sorgte Kap Verde für Schlagzeilen. Im Auftaktspiel gegen den Europameister und jetzt nun auch Finalisten Spanien kam Kap Verde auf ein wirklich beeindruckendes 0:0. Also Hut ab Kap Verde. Verantwortlich dafür war aber vor allem Torhüter Vosinha, der mit inzwischen 40 Jahren wahrscheinlich das Turnier seines Lebens gespielt hat. Vor dem Turnier ein paar tausend Follower auf Instagram. Nun mit 70 Millionen Instagram-Followern der Torwart mit den meisten Followern. Also er hat es geschafft, in diesen 3-4 Wochen, die Kap Verde im Turnier war, Manuel Neuer, Iker Casillas und Co. rein an Instagram-Followern zu überholen und sich seinen Namen in die Geschichtsbücher zu schreiben. Und seine Paraden brachten dann die spanischen Angreifer zur Verzweiflung. Auch gegen Uruguay holte Kap Verde dann einen Unentschieden, 2:2, einen Punkt. Der erfahrene Schlussmann war dadurch dann weltbekannt, spätestens nach dem Spiel gegen Uruguay. In den sozialen Netzwerken feierten ihn die Fans dann rund um den Globus. Und viele bezeichneten ihn sogar als einen der Torhüter des Turniers. Ob er der dann wird, wage ich doch zu bezweifeln. Das sehen wir heute Abend nach dem Finale. Doch bei Kap Verde gibt es noch eine interessante Persönlichkeit und die hat einen regionaleren Ursprung. Das ist Sidney Lopez Cabral. Sidney Lopez Cabral ist einigen Rot-Weiß-Erfurt-Fans von Ihnen vielleicht ein Begriff, denn Sidney Lopez Cabral kickte vor wenigen Jahren noch hier in Thüringen für den FC Rot-Weiß, denn im Jahr nach der Insolvenz ging es für den FC Rot-Weiß Erfurt ja in die Oberliga und in dieser Oberligamannschaft spielte ein Spieler aus Kap Verde, Sidney Lopez Cabral, 19 Jahre jung gewesen damals, schaffte den Aufstieg mit dem FC Rot-Weiß zurück in die Regionalliga. Über Viktoria Köln führte ihn seinen Weg dann zu Benfica Lissabon, das ist dann schon eine andere Adresse als der FC Rot-Weiß Erfurt. Schließlich in die Türkei zu Trabzonspor, wo er jetzt sein Unwesen treibt. Und bei dieser Weltmeisterschaft wurde er endgültig zum internationalen Star, könnte man sagen. Zumindest durch sein dramatisches 16. Finaltor gegen Argentinien. Denn dort erzielte er in der 103. Minute ein Traumtor, das auch von vielen Fans, von 83% der Fans, um genau zu sein, zum Tor des 16. Finals gewählt wurde. Also Hut ab, Sidney Lopez Cabral. Das heißt, für alle, die da draußen zuhören und vielleicht gerade noch in kleineren Vereinen kicken und davon träumen, mal bei einer WM zu spielen, sollten Sie die Staatsbürgerschaft von Kap Verde haben oder einer anderen Nation oder vielleicht auch Deutschland, geben Sie Ihre Träume nicht auf. Denn man sieht es ja, man kann es schaffen, gegen Lionel Messi zu treffen. Also halten Sie an Ihren Träumen fest. Er zog von der linken Seite nach innen und schlänzte den Ball wirklich in Top-Stürmer-Manier in den oberen rechten Winkel. Schauen Sie sich also gerne da nochmal die Zusammenfassung an. Ein unterhaltsames Spiel. Und man muss sagen, Argentinien steht jetzt im Finale. Und Kap Verde trotzte also beiden Finalgegnern, Spanien und Argentinien nach regulärer Spielzeit, nach 90 Minuten, jeweils ein Unentschieden ab. Also Hut ab davor. Für mich also der Newcomer dieser Fußball-WM. Und nun komme ich einmal mehr auf Sie zurück. Was war denn Ihr Moment der FIFA-Fußball-WM? Rufen Sie doch gerne an unter der Erfurter Vorwahl 0361 737 und 4x die 8. 0361, die Erfurter Vorwahl, 737, 4x die 8. Rufen Sie gerne an und teilen Sie mit mir Ihren liebsten WM-Moment, vielleicht Ihren traurigsten. Gerne auch das ein oder andere Anekdötchen zur deutschen Nationalmannschaft oder zum sonstigen Turnierverlauf. Ich freue mich, Sie zu hören. Jetzt aber erstmal Lost von Frank Ocean und dann hören wir uns ganz gleich wieder.
Big full breast on my baby. Triple weight, couldn't wear the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on the train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wear the work I got on you, girl. No, I don't really wish, I don't wish the titties were short. No, have I ever let you get caught? Lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on the train, lost. At the stove, can't believe I got her out here cooking dough.
Cooking dough.
I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong,
nothing wrong,
nothing wrong with the lie. Nothing wrong with another short plane ride through the sky.
Just you and I
are lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost.
Wir haben in der vergangenen halben Stunde über die sportlichen Geschichten dieser Weltmeisterschaft gesprochen, über Deutschland, über den überraschenden Höhenflug Norwegens und über das Fußballmärchen von Kap Verde. Doch eine Weltmeisterschaft besteht längst nicht mehr nur aus dem, was auf dem Rasen passiert. Auch neben dem Platz wurde in den vergangenen Wochen so intensiv diskutiert wie selten zuvor. Dabei ging es leider nicht um taktische Ausrichtungen Fußballermannschaften, sondern es ging um Macht, Politik, wirtschaftliche Interessen und um die Frage, wie unabhängig der Fußball eigentlich noch ist. Und im Mittelpunkt stand dabei einmal mehr der FIFA-Präsident Gianni Infantino und ein weiterer mächtiger Mann, der keine Ahnung von Fußball hat, Donald Trump. Der wohl größte Aufreger dieser Weltmeisterschaft, mit der auch diese Affäre, könnte man sagen, begann, war der sogenannte Bellingham-Moment. Dazu muss man sagen, Bellingham ist der Stürmer der US-Mannschaft. Und bevor wir anfangen, hier so viel darüber zu reden, was denn eigentlich nicht sportlich im Mittelpunkt stand, sollten wir vielleicht einen Blick drauf werfen, auf die Mannschaften und das Abschneiden der Gastgebernationen. Da haben wir die USA, Kanada und Mexiko. Und man muss sagen, für alle drei Nationen im Rahmen ihrer Möglichkeiten und ihrer sportlichen Größe war das ein sehr erfolgreiches Turnier. Schauen wir auf die USA, die sich dann im Achtelfinale gegen Belgien geschlagen geben mussten, vorher eine gute Gruppenphase absolvierten, und die Nation in einer gewissen Weise zumindest fußballerisch mitzogen. Und genauso war es auch bei Kanada, die dann sich allerdings schon im 16. Finale verabschieden mussten. Nicht im 16. Finale, entschuldigen Sie, im Achtelfinale verabschieden mussten. Rund um Starspieler vom FC Bayern München, Alphonso Davies, der allerdings verletzungsbedingt nur an einem der fünf kanadischen WM-Spiele teilnehmen konnte. Und am meisten Euphorie, hätte man vielleicht auch so erwartet, für die meiste Euphorie sorgte die mexikanische Nationalmannschaft, die ungeschlagen durch die Gruppe ging, im 16. Finale ihren Lauf fortsetzte und dann allerdings an England scheiterte. Kann man ihnen aber überhaupt keinen Vorwurf machen. Im weltberühmten Aztekenstadion in Mexiko wurden sie zu einer Macht und England war eines der bisher nur fünf Teams in der Geschichte der Spiele, die im Aztekenstadion der mexikanischen Nationalmannschaft ausgetragen wurden, war England eine der fünf Mannschaften, die dort gewinnen konnte. Also auch da muss man sagen, eine nicht ganz einfache Spielstätte, um in der WM in die nächste Runde einzuziehen. Allerdings soll es nun um diese sogenannte Bellingham-Affäre gehen. Bellingham, ein Stürmer der US-Amerikaner, erzielte die meisten Tore für das US-Team bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft und wurde dann aber durch einen Foul gegen Bosnien und Herzegowina im 16. Finale durch eine rote Karte vom Platz gestellt und somit für das anschließende Achtelfinale gesperrt. Denn eine glattrote Karte heißt mindestens ein Spiel Sperre. Und dieses Spiel wäre dann gegen Belgien im Achtelfinale gewesen. Und da dachte sich dann Donald Trump, kenne ich da nicht vielleicht jemanden bei der FIFA? Ah ja, da kenne ich jemanden, und zwar den FIFA-Präsident Gianni Infantino. Und den hat er kontaktiert und sich für eine Aufhebung der Sperre eingesetzt. Und Gianni Infantino hat Donald Trump dann natürlich ein weiteres Mal seine lieblichen Augen gezeigt, und nach dem Friedenspreis, den Donald Trump schon gewinnen durfte, den die FIFA nur für ihn ins Leben gerufen hat, wurde auch diesem Wunsch nachgekommen und Bellingham, seine Sperre wurde aufgehoben, und das sorgte natürlich für wahnsinnig viele Diskussionen, und das ist auch ganz selbstverständlich, dass sowas nicht funktioniert, und das ist sehr traurig, denn der Sport sollte natürlich über allem stehen, und wenn ein Spieler ein Foul begeht, das mit einer roten Karte bestraft wird, dann sollte dieser Spieler auch unabhängig von Herkunft diese Strafe aussitzen und nicht auf der Macht seines Präsidenten vertrauen und dann eben das Spiel trotzdem spielen dürfen. Bellingham spielte dieses Spiel also. Der Trainer der US-Amerikaner, Mauricio Pochettino, selber Argentinier, setzte Bellingham auch ein. Allerdings fegten die Belgier die Amerikaner mit 4-1 weg und konnten so wahrscheinlich noch mehr Diskussionen verhindern, die aus einem womöglichen Bellingham-Siegtreffer heraus entstanden wären. Allerdings sollten wir noch einmal genauer drauf schauen, denn besonders brisant war anschließend ein gemeinsamer öffentlicher Auftritt der beiden. Trump bedankte sich demonstrativ bei Infantino für diese, wie er sagte, großartige Entscheidung. Das können wir nun bestätigen, ist keine großartige Entscheidung gewesen. Die FIFA betonte zwar, dass ihre Disziplinarkommission unabhängig arbeitete, doch viele Kritiker sahen darin einen massiven Eingriff in die sportliche Integrität des Turniers, wo ich auch total mitgehen würde. Und auch aus Europa kam deutliche Kritik, denn mehrere Verbände sprachen davon, dass hier eine rote Linie überschritten wurde. Und auch das war definitiv der Fall. Das wirft eine grundsätzliche Frage auf. Wie unabhängig kann eine Organisation wie die FIFA überhaupt sein, wenn politische Interessen immer stärker Einfluss auf den Fußball nehmen? Wenn Sie eine Antwort auf diese Frage haben, dann rufen Sie doch gerne an unter der Vorwahl 0361 737 und 4x8, 0361 für Erfurt 737 und 4x8 und teilen Sie Ihre Meinung über dieses kontroverse Thema oder eben auch über alle anderen Themen rund um die Fußball-WM. Doch nicht nur Trump stand im Mittelpunkt, einmal mehr, sondern auch die sogenannten Hydration Breaks. Und man weiß ja, im US-amerikanischen Sport sind die meisten Sportarten in Viertel unterteilt. Das ist im Basketball so, das ist auch im American Football so. Es ist im Fußball nicht so. Im Fußball spielt man, für die, die es von Ihnen nicht wissen, 2x45 Minuten und man hat eine Halbzeitpause dazwischen, die ist 15 Minuten lang. Zu dieser WM gab es dann aber eine neue Idee, denn hohe Temperaturen bedeuten enorme Belastungen für Spieler und regelmäßige Trinkpausen können gesundheitlich sinnvoll sein. Können sinnvoll sein. Kritik gab es allerdings daran, dass diese Pausen bei sämtlichen Spielen verpflichtend waren. Unabhängig davon eben, ob bei 38 Grad wie beispielsweise in Texas oder bei deutlich angenehmeren Temperaturen in Boston oder sogar Kanada, wo eben Hydration Breaks für nicht allzu sinnvoll gehalten werden. Da kann man dann jetzt argumentieren, dass die FIFA das einheitlich halten wollte und somit keine Wettbewerbsverzerrung erzielen wollte. Allerdings ist durch diese Idee der Hydration Break in meinen Augen und auch in denen vieler anderer Kritiker und Experten diese Spielverzerrung sowieso schon gegeben. Denn die Hydration Break bezieht sich nicht wie in der Bundesliga, wenn im Juni bei 30 Grad gespielt wird, auf eine kurze Trinkpause, bei der wirklich nur getrunken wird für 10, 20, 30 Sekunden, sondern auf eine festgelegte Zeit von 3 Minuten. Und in diesen 3 Minuten darf auch der Trainer eingreifen und darf der Mannschaft taktisch unter die Arme greifen, darf umstellen. Und natürlich verändert so eine Pause maximal das Momentum des Spiels. Denn, das können Sie sich ja ganz gut vorstellen, spielt eine Mannschaft in den ersten 25 Minuten so gut, dass das Tor nur noch eine Frage der Zeit zu sein scheint, dann unterbricht eine 3-minütige Pause natürlich den Rhythmus und gibt der gegnerischen Mannschaft die Chance umzustellen, vielleicht mal ganz kurz runterzufahren und dann ein ganz neues Gesicht zu zeigen und somit in meinen Augen auch wettbewerbsverzerrend. Allerdings versammelten dann Trainer ihre Mannschaften, besprachen ihre taktischen Veränderungen, wechselten Formationen oder analysierten Spielszenen, teilweise sogar mit Hilfe von Tablets und Laptops. Und viele Fans hatten denselben Eindruck, dass aus dieser medizinischen Maßnahme eben ein taktisches Instrument geworden ist. Und hinzu kam ein weiterer Kritikpunkt, denn fürs Fernsehen boten diese exakt getakteten Unterbrechungen ideale Möglichkeiten, zusätzliche Werbeblöcke unterzubringen. Und da ist auch durchgedrungen, dass da viel Geld geflossen ist für eben diese Unterbrechungen. Und man könnte meinen, manche Zuschauer hatten das Gefühl, dass wirtschaftliche Interessen mindestens genauso wichtig waren wie der eigentliche Gesundheitsschutz der Spieler bei diesem Turnier. Und auch mehrere Trainer äußerten sich kritisch und warnten davor, dass der Spielfluss und der besondere Rhythmus eines Fußballspiels dadurch eben verloren gehen können. Und das sehe ich ganz genauso. Allerdings ist das nicht der einzige Aufreger gewesen, sondern es gab auch noch Komplikationen, die sich anders auf politische Weise anders auswirkten. Denn man könnte es als Visa-Chaos bezeichnen. Dieser Wurf seinen politischen Schatten über die WM. Denn nicht nur auf dem Platz gab es Diskussionen, auch die Einreisebestimmungen sorgten während des Turniers für erhebliche Kritik. Denn Fans aus mehreren Ländern berichteten über Schwierigkeiten bei der Visavergabe. Doch leider nicht nur Fans. Auch die iranische Nationalmannschaft, die sich für die Weltmeisterschaft qualifizierte. Und da ist es an dieser Stelle gar nicht so wichtig, da zu stark hineinzugehen in die politischen ja, um die politischen Machtkämpfe zwischen dem Iran und der USA. Allerdings bei einer Fußball-WM ist natürlich das Sportliche im Vordergrund und da sollte einer iranischen Nationalmannschaft, sollten da keine Steine in den Weg gelegt werden. Das kann man allerdings leider jetzt im Nachhinein nicht so sagen, denn die iranische Nationalmannschaft durfte sich zu keinem Zeitpunkt länger als 24 Stunden in den USA aufhalten, was bedeutete, dass sie beispielsweise nach ihrem Auftaktspiel gegen Neuseeland das Stadion sofort verlassen mussten und ausreisen mussten. Und das, glaube ich, muss ich Ihnen nicht erklären, hat auch Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit, wenn man konstant am Reisen ist und unter Stress steht. Und auch da äußerte sich der iranische Kapitän dazu, verwies einmal mehr darauf, dass Frieden natürlich das ist, was im Vordergrund steht und was sich auch jeder iranische Spieler wünscht. Allerdings beim Sportlichen da vielleicht ein wenig ein Auge zugedrückt werden sollte und in der humanen Denkweise letztendlich diese gewinnen und entschieden werden sollte. Wie Sie das sehen, frage ich mich nach wie vor. Daher bitte ich Sie doch gerne, Ihre Meinung zu teilen. Trauen Sie sich ruhig, ich beiße nicht, unter der Vorwahl 0361 für Erfurt 737 4x8. Rufen Sie gerne an, teilen Sie Ihre WM-Momente, Ihre Geschichten über diese kontroversen Themen und dann hören wir uns ganz gleich wieder. Hier ist Don't Stop Till You Get Enough von Michael Jackson.
I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, woo!
Don't stop.
Jetzt richten wir den Blick auf das Spiel, das heute Abend ansteht. Das letzte der 104 Spielen dieser Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Um 21 Uhr wird im MetLife Stadium in New Jersey, New York, das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft angepfiffen. Spanien gegen Argentinien heißt es, Europameister gegen amtierenden Weltmeister. Ein Endspiel, das kaum spannender sein könnte. Zwei Mannschaften stehen sich gegenüber, die auf völlig unterschiedliche Weise ins Finale gekommen sind. Die einen mit beeindruckender Kontrolle und spielerischer Dominanz, dabei denke ich an Spanien. Die anderen mit Leidenschaft, Mentalität und mit dem unbedingten Willen, jedes Spiel irgendwie für sich zu entscheiden. Das ist dann die argentinische Seite des Turnierbaums. Spanien könnte man bezeichnen als Kontrollmaschine des Turniers. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente hat sich im Laufe dieses Turniers immer wieder gesteigert. Der Start verlief zunächst etwas holprig, denken wir an das 0:0 gegen Kap Verde. Dabei kam Spanien überraschend nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Damals fragten sich viele, ob Spanien vielleicht zu den Mannschaften gehört, die erst noch ihren Rhythmus finden müssen. Und genauso kam es auch. Es folgten ein souveränes 3:0 gegen Österreich, ein 2:1 gegen Belgien. Und spätestens in der K.O.-Phase zeigte Spanien dann seine ganze Klasse. Auffällig ist dabei vor allem die Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball spielt. Spanien kontrolliert Spiele wie kaum ein anderes Team bei diesem Turnier. Viel Ballbesitz, permanentes Pressing und eine enorme Ruhe am Ball zeichnen die Spanier hierbei aus. Denn Gegner bekommen oft kaum die Gelegenheit, ihr eigenes Spiel aufzuziehen. Durch diese starke spanische Spielweise. Herzstück dieser Mannschaft ist Ballon d'Or-Gewinner Rodri von Manchester City. Der Mittelfeldspieler bestimmt mit Hilfe von anderen Mittelfeldspielern wie Pedri, Fabian Ruiz, die Sie vielleicht jetzt gar nicht namentlich so genau kennen, aber von denen ich stundenlang schwärmen könnte, bestimmen die zusammen das Tempo der spanischen Mannschaft. Er verteilt die Bälle, also Rodri, und sorgt dafür, dass Spanien nahezu durchgehend die Kontrolle behält. Und seine Passquote, die Anzahl erfolgreicher Zuspiele, das ist, sucht ihresgleichen. Nicht nur bei dieser WM, sondern in der Geschichte des Fußballs. Und nicht umsonst ist er Ballon d'Or Gewinner. Und vorne sorgt Mikel Oyarzabal, also ein Name, den man jetzt noch nicht so oft gehört hat, nicht wie Fernando Torres, David Villa und Co., die man sofort im Kopf hat, sondern Mikel Oyarzabal sorgte mit seinen Toren regelmäßig für den Unterschied, während Starspieler Lamine Yamal bei dieser WM noch den Schlafanzug trägt und noch nicht so ganz aufgewacht ist. Aber er selber sagt, er hebt sich seine Klasse für die großen Momente auf. Und welcher Moment ist größer als ein Fußball-Weltmeisterschaftsfinale? Also mal gucken, was er heute Abend auf den Platz bringt. Mit seinem Tempo und seinen Dribblings wird er sicherlich für den einen oder anderen spektakulären Moment sorgen. Und ein kleiner Unsicherheitsfaktor bleibt allerdings. Das Abschlusstraining musste wegen schwerem Gewitter abgesagt werden. Und hinter Lamine Yamal stand zuletzt auch noch ein Fragezeichen, da dieser in der Trainingswoche vor dem Spiel gegen die Argentinier aussetzen musste. Er hatte leichte Oberschenkelprobleme. Vieles spricht aber dafür, dass er spielen kann. Ob er aber tatsächlich bei 100% ist, wird sich dann erst heute Abend zeigen. Aber bei einem Spieler seiner Klasse reichen vielleicht auch 90, um den Unterschied zu machen. Das sehen wir alles heute Abend. Gegenüber steht Argentinien. Und Argentinien, muss man sagen, sind nicht den einfachen Weg ins Finale gegangen. Die argentinischen Fans, die sich auch durch ihre Mentalität und sicherlich nicht durch ihre Geduld auszeichnen, mussten also ein wenig leiden. Auch da Kap Verde, wie schon vorhin angesprochen, ein Gegner, der sie über 120 Minuten herausforderte. Doch die Argentinier schafften den Sprung ins Finale, auch gegen England. Gegen England stand es bis in die 85. Minute 1:0 gegen sie. Dann erzielt Argentinien den Ausgleich und dreht das Spiel noch in den letzten Minuten des Spiels, ähnlich auch gegen die Schweiz. Und wer steht natürlich im Mittelpunkt? Kein geringerer als Lionel Messi. Und Lionel Messi in seinem Alter, das ist total verrückt, spielt jetzt sein drittes WM-Finale. Dabei erinnere ich mich am liebsten an das WM-Finale, das er 2014 spielte, das er gegen unsere deutsche Nationalmannschaft verloren hat. Aber jetzt folgte 2022 ein Spiel gegen Argentinien, ein unvergessliches, wenn nicht sogar das beeindruckendste WM-Finale jemals, in dem Lionel Messi 3 Tore erzielte, Kylian Mbappé 4. Hat trotzdem nicht gereicht, um den Weltmeistertitel zu holen für Kylian Mbappé. Messi hat dann ich erinnere mich gerne daran zurück, in einer Robe in Katar den WM-Pokal in die Höhe gestreckt. Und wer weiß, ob er dieses Jahr wieder das Privileg hat, den WM-Pokal in die Höhe zu strecken. Übergeben wird ihn dann sicherlich US-Präsident Donald Trump, der sich einmal mehr in den Mittelpunkt stellen wird. Das sehen wir aber dann heute Abend, wem der US-Präsident den Pokal übergibt. Doch blicken wir noch einmal kurz zurück auf Argentinien, denn die bewiesen erneut große Stärke, Geduld, bewahren ihren Glauben bis zuletzt an sich, und vielleicht ist das ja auch, weil sie bereits den Titel gewonnen haben und wissen, was in dieser Mannschaft steckt und mit einer gewissen Arroganz auch an das Spiel herantreten und nach diesen verschiedenen K.O.-Spielen ja auch sich sicher sein können, dass ihnen 5 Minuten reichen, um einen Rückstand zu drehen und ein Spiel für sich zu entscheiden. Lionel Messi, 8 Tore erzielt, ist jetzt 2 Tore hinter Kylian Mbappé, der gestern im Spiel um Platz 3 gegen England 2-mal traf. Dabei ist vielleicht wichtig zu sagen, die Engländer gewannen 6-4 in einem furiosen Spiel um Platz 3 gegen das Team von Didier Deschamps, dem französischen Nationaltrainer, der nun auch seine Karriere als französischer Nationaltrainer beendet. Darauf folgt Zinedine Zidane. Fragt man sich aber jetzt, wer hat die besseren Karten? Denn dieses Finale ist deshalb so spannend, weil sich 2 völlig unterschiedliche Fußballphilosophien gegenüberstehen. Spanien möchte kontrollieren, den Ball laufen lassen, Gegner marüde spielen. Argentinien dagegen lebt von Intensität, schnellen Umschaltmomenten und der individuellen Klasse seiner Offensivspiele, wie eben Lionel Messi. Entscheidend könnte deshalb werden, welche Mannschaft ihren Stil dem Gegner aufzwingen kann. Also wir haben hier einmal Fußball spielen gegen Mentalität auf dem Platz stehen. Und gelingt es Spanien, die Kontrolle in diesem Spiel zu finden? Das werden wir heute Abend sehen. Oder schafft es Argentinien, das Spiel offen und emotional zu gestalten? Vieles spricht dafür, dass am heutigen Abend Kleinigkeiten darüber entscheiden, wer Weltmeister wird. Und das sehen wir heute 21 Uhr. Sie können es im ZDF verfolgen, das Spiel. 21 Uhr ist also Anstoß in New Jersey. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Und enden möchte ich mit einem ganz, ganz kleinen regionalen Ausblick. Denn am kommenden Freitag kehren wir zurück in die Regionalliga-Saison. Der FC Rot-Weiß Erfurt spielt zu Hause am Freitagabend gegen den BFC Dynamo aus Berlin. Und da ist auch viel Vorfreude, denn diese Regionalliga-Saison wird wahrscheinlich die verrückteste Regionalliga, die wir je gesehen haben. Es gibt Mannschaften um Erzgebirge Aue, Lokomotive Leipzig, Rot-Weiß Erfurt, Carl Zeiss Jena, also bespickt mit riesen Ostclubs. Schauen Sie also da gerne vorbei und freuen Sie sich auf eine unvergessliche Saison. Sidney Lopez Cabral spielt leider nicht mehr mit, aber wer weiß, welcher Spieler diese Saison heraussticht und für eine große Karriere sorgen kann. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören im Sportexpress. Ich bin Paul, das war's von mir. Auf Wiedersehen.
Mujer, la luz de tu mirada, el fuego de tus labios, me echaron.